Eine halbe Stunde südlich von München befindet sich, direkt am Starnberger See gelegen, die Akademie für politische Bildung Tutzing. Dort habe ich mit der neuen Direktorin, Professor Dr. Ursula Münch, gesprochen. Zuvor hat mich allerdings der Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sebastian Haas, durchs Haus geführt. Mein Name ist Thomas Pfeiffer und jetzt schauen wir uns mal die Akademie für politische Bildung Tutzing an.
Wir stehen hier jetzt auf dem Dach unseres großen Auditoriums, unseres Hörsaales, blicken über unseren weitläufigen Park mit viel schönem alten Baumbestand, mit großer Wiese auf den Starnberger See. Unten haben wir sogar einen Badesteg, der in den See hineinführt. Das ist natürlich jetzt, wenn der Sommer langsam kommt, für die Tagungsgäste ein besonderes Schmankerl. Hier oben, jetzt auf dem Dach, blicken wir sozusagen noch auf die alte Bausubstanz. Hier oben haben wir den alten Hörsaal, in dem wir noch also bis Sommer 2011 alle unsere Tagungen abgehalten hatten. Noch unklimatisiert, und aber natürlich mit dem Charme der 50er und 60er Jahre. Also es ist immer noch sehr nett, wir nutzen den auch immer noch. Unser Verwaltungsgebäude, die alte Klenze-Villa, die also wohl auf den Architekten Leo von Klenze zurückgeht, der die da wohl so um 1860 hingestellt hat, sieht jetzt natürlich bei Welpen nicht mehr so aus wie früher. Aber ist natürlich noch immer sehr schön mit Speisesaal. Und dann haben wir noch mehrere Tagungsräume, kleinere Tagungsräume, Seminarräume, die sich dann über verschiedene Pavillons verteilen auf unserem Gelände. Und dann natürlich am anderen Ende des Geländes unser Bettenhaus mit Betten für 72 Teilnehmer. Also alles sehr schön gelegen. Das Gelände fällt schön ab in Richtung See. Und ist eigentlich ein sehr schöner Ort, um dann mal, wenn man mal hier draußen ist, doch die Hektik sonst ein wenig zu vergessen und sich hier für mal einen Tag, mal zwei Tage, Lehrer teilweise auch bis zu fünf Tage, hier dann für Tagungen eben zu treffen.
Wir sind jetzt die Treppe heruntergegangen vom Dach des großen Auditoriums direkt hinein. Auch hier haben wir noch einen schönen Seeblick nach draußen. Wie groß ist denn dieser Raum, in dem wir hier gerade sind?
Also dieser Raum hat ein Fassungsvermögen für bis zu 220, 250 Personen, wenn man viele Stühle sehr eng hier hineinstellt. Der Raum ist auch noch teilbar. Also wir stehen jetzt im Moment im vorderen Teil unseres Auditoriums, wo wir dann tagen und abhalten für 40, 50 Personen beispielsweise. Wenn wir natürlich den ganzen Hörsaal nutzen mit Tischen und Stühlen, sind es dann 80 bis 100 Personen, die dann hier drin Platz finden.
Und was waren das für Tagungen? Sie haben gesagt, 250 Personen passen hier rein. Was sind das für Tagungen, die den Raum hier voll machen?
Also die Tagungen, die die Räume voll machen, sind dann natürlich eher große Abendveranstaltungen beispielsweise, weil wir natürlich von den Raumkapazitäten jetzt keine 250 Leute hier übernachten lassen können. Wenn wir 250 Leute hier im Haus haben, sind es wie gesagt Abendveranstaltungen, wie zum Beispiel natürlich die letzten großen waren dann die Amtseinführung unserer neuen Direktorin, Frau Professor Münch. Wir wollen dann in Zukunft jetzt eine Veranstaltungsreihe dann auch eröffnen, die Akademiegespräche am See, dann eben prominente Referenten einladen, die dann zu einem Thema eben zwei Stunden diskutieren. Es ist geplant, zum Beispiel jetzt nochmal die Bundesjustizministerin, also Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, einzuladen, die dann natürlich über Chancen und Gefahren des Web 2.0 und der ganzen Datensammlung dann natürlich sprechen kann.
Stichwort Web 2.0, wie ist denn hier die technische Internetinfrastruktur hier vor Ort?
Also wir sind hier unten in unserem Auditorium, sind wir sehr gut ausgestattet. Also wir haben ein WLAN-Netz, das auch sehr gut funktioniert, das auch sehr gut angenommen wird, wenn wir gerade Tagungen haben, eben mit sehr internetaffinem Publikum. Wir haben beispielsweise die Tutzinger Radiotage, da treffen sich einmal im Jahr 60 bis 80 Radiojournalisten, Wissenschaftler natürlich auch, und diskutieren über die Zukunft des Radios. Was kann man eben machen, um auch die Jugend im Radio bei Stange zu halten? Wie kann man gute Inhalte liefern, wie bringt man sie rüber? Da ist natürlich das WLAN stark genutzt. Wir haben da auch damals, wir haben auch im Jahr 2011 beispielsweise eine Live-Sendung damals für Radio Düsseldorf übertragen, dann natürlich auch übers Netz, das ging wunderbar. Was wir auch haben, sind natürlich gerade bei den Journalistentagen, wird das WLAN und diese Infrastruktur natürlich sehr gut genutzt. Das ist natürlich wunderbar und ist ein guter Kontrast natürlich zu den Tagen, die wir auch sonst haben, wenn dann hier natürlich die Leute über Philosophie diskutieren, da braucht keiner ein iPhone. Wir bedienen beides und das ist auch ganz gut so.
Wie viele Menschen arbeiten denn hier?
Wir haben insgesamt knapp 50 Personen, die hier arbeiten. Also wirklich insgesamt, wenn man die komplette Hauswirtschaft natürlich mit dazu zählt, die sich also hier um die Gäste kümmert, die das Essen serviert, die die Betten abziehen. Das sind so in etwa 25 Personen, die das Ganze machen. Im wissenschaftlichen Betrieb haben wir insgesamt 10 wissenschaftliche Mitarbeiter, Direktorin inklusive, die also sich durch Fachwissen auf den verschiedensten Gebieten der Politikwissenschaften Namen gemacht haben und jetzt das Ganze eben in den Dienst der politischen Bildung stellen. Die decken Fachbereiche ab von Rechtspolitik über Zeitgeschichte, Wirtschaftspolitik, Parteienforschung. Dann haben wir noch eine Bibliothek mit Bibliotheksteam und insgesamt 45.000 Bänden zur Politikwissenschaft. Jede Menge Leute und dann sind wir also insgesamt so bei knapp 50.
So, wir sind jetzt hier im Büro bei der Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn die Akademie für politische Bildung in Tutzing? Wofür steht die denn?
Die Akademie für politische Bildung Tutzing ist eine einzigartige Einrichtung, nicht nur in Bayern einzigartig, sondern mindestens auch bundesweit einzigartig. Zwar deshalb einzigartig, weil wir eine Einrichtung sind, die völlig unabhängig ist, überparteilich ist, allen politischen Parteien gleich fernsteht oder gleich nahesteht. Wir sind nicht von der Staatsregierung der Bayerischen abhängig oder auch von sonst keiner Institution. Wir sind allein verpflichtet, unsere Aufgabe, die in einem Landesgesetz festgeschrieben ist, das ist das Ungewöhnliche, dass wir also auch nicht mal eine Frühmasse sind, sondern eben in einem Landesgesetz, das bereits Ende der 50er Jahre erlassen worden ist, mit dem Ziel, die Demokratie immer wieder aufs Neue zu stärken, wurde diese Einrichtung, diese Akademie für politische Bildung geschaffen. Und seit Ende der 50er Jahre ist unser Auftrag, zum einen Multiplikatoren anzusprechen, die weiterzubilden. Multiplikatoren sind zum Beispiel Lehrkräfte aus verschiedenen Schulen und Schulfächern, sind Mitglieder der Bundeswehr oder auch der Polizei von verschiedenen Einrichtungen. Vor allem aber auch richtet sich der Auftrag daran, dass wir für die interessierte Öffentlichkeit Tagungen ausrichten, in denen Bürgerinnen und Bürger, neu hinzugekommene in die Bundesrepublik, neu eingewanderte Grundkenntnisse, die sie bereits haben, weiter ausbauen können, sich hier fachlich auseinandersetzen können mit ganz unterschiedlichen Fragen der nationalen Politik, der internationalen Politik, mit Fragen der bundesdeutschen oder der europäischen, der deutsch-demokratischen Geschichte, mit verschiedenen Facetten auch der Wirtschaftspolitik, mit Fragen der Rechtspolitik. Also wir haben ein relativ weites Spektrum. Unser Verständnis von politischer Bildung zieht also auch und bindet also auch die sogenannten Bezugswissenschaften, die Nachbarfächer ein. Wir sind eine Akademie mit wissenschaftlichem Anspruch. Das bedeutet, dass wir jetzt also nicht nur so Grundkenntnisse vermitteln, sondern eben auch den Anspruch haben, dass diese Inhalte, die hier vermittelt werden, sind wissenschaftlich fundiert. Wir haben Veranstaltungen, die sich auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten. Wir haben hier eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur in dem Sinne, dass hier 9 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Tagungen inhaltlich vorbereiten. Wir haben Tagungssekretariate, die diese Veranstaltungen organisatorisch vorbereiten. Diese Veranstaltungen laufen bei uns entweder unter der Woche, das ist dann eher für die Berufsgruppen, die eben mit politischer Bildung sich beschäftigen, oder aber auch zum Teil auch für Verbände. Und wir haben dann für die interessierte Öffentlichkeit, die ja meistens erwerbstätig ist, viele Veranstaltungen, die dann eben am Wochenende stattfinden, wo dann in 2- bis 3-tägigen Veranstaltungen hier Tagungsteilnehmer die Chance haben, einerseits Referaten zuzuhören, an Politiksimulationen teilzunehmen mit Referentinnen und Referenten aus Politik, Wissenschaft, Medien, Verbänden zu diskutieren, Fragen zu vertiefen, auch kontrovers zu vertiefen und hier insgesamt, und das ist mir das Wichtige, hierher kommen, sich austauschen und insgesamt ihre politische Urteilskraft schärfen. Diese Schärfung der politischen Urteilskraft ist meines Erachtens die zentrale Aufgabe einerseits der Akademie für politische Bildung Tutzing, andererseits natürlich insgesamt der politischen Bildung.
Sie sagten, Sie sind unabhängig als Akademie. Wie finanzieren Sie sich denn?
Wir werden weitgehend aus Steuermitteln finanziert. Dann kommt hinzu aber auch, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen gewissen Kostenbeitrag hier leisten müssen, der sich aber vor allem auf Übernachtung und Unterkunft Übernachtung, Unterkunft und eben Verpflegung richtet, aber überwiegend sind wir steuerfinanziert aus dem bayerischen Staatshaushalt. Wir sind zwar eingestellt in den Haushalt des bayerischen Kultusministeriums, aber wir sind vom Kultusministerium nicht abhängig, die sind uns gegenüber also nicht weisungsbefugt, sondern ich treffe die Entscheidungen, was wir hier machen. Als Direktorin habe ich diese Möglichkeit. Ich werde zwar kontrolliert durch ein Aufsichtsgremium, das ist unser Kuratorium. In dem Kuratorium sitzen Persönlichkeiten einerseits aus der Politik, andererseits aber aus dem öffentlichen Leben, aus der Wissenschaft. Das ist ein heterogen, ein plural zusammengesetztes Gremium, in dem es jetzt keine festgefügten Mehrheiten gibt.
Sie sagen, hier wird auch kontrovers diskutiert. Was sind denn so kontroverse Themen der letzten Zeit gewesen, die Sie in Seminaren und Veranstaltungen betreut haben?
Wir haben hier zum Beispiel angefangen, ich bin seit 1. November 2011 hier in der Akademie für politische Bildung. So eine der Veranstaltungen, die wir seither oder verschiedene Veranstaltungen, die wir seither gemacht haben, war zum Beispiel über Koalitionen, über Koalitionsdemokratie, wo wir uns einerseits mit den wissenschaftlichen Aussagen über Koalitionen, über Regierungskoalitionen beschäftigt haben, uns andererseits dann aber eben auch damit befasst haben, was sind eigentlich künftige Regierungskonstellationen, wo man zum Beispiel gesehen hat, dass bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, vor allem den Jüngeren, das Thema der schwarz-grünen Koalitionen ein sehr beliebtes Thema ist, mit dem man sich gern wissenschaftlich beschäftigt, wo man dann aber gleichzeitig, und das war dann durchaus kontrovers, festgestellt haben, dass das ein Thema ist, das in der praktischen Politik noch im Augenblick zumindest noch wesentlich weniger Aufmerksamkeit hat, wo wir dann auch wieder gesehen haben, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, ob man jetzt das aus Bayern betrachtet, wo das vielleicht ein bisschen noch ein weiter entfernteres Thema ist, so eine schwarz-grüne Regierungskoalition, oder ob man das aus anderen Bundesländern oder eventuell auch Kommunen anschaut. Wir haben hier zum Beispiel eine Veranstaltung gehabt, wo wir uns mit innerparteilicher Demokratie beschäftigt haben, wo es um Parteien und deren Innenleben ging, ein zurzeit ja ganz wichtiges Thema, wo wir hier eine Podiumsdiskussion hatten, die wir auch für breiter Interessierte geöffnet haben, wo es also nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung eingeladen waren, sondern auch sonstiges Publikum, wo es zum Beispiel um die Frage ging, der Entwicklung innerparteilicher Demokratie unter der Überschrift vom verräucherten Hinterzimmer zur Liquid Democracy, also der Spannungsbogen im Grunde aufgezeigt war von der klassischen innerparteilichen Willensbildung, wie findet man Delegierte, wer wird wann nominiert, hin nicht nur zur Delegiertenfindung, sondern auch zur inhaltlichen Bestimmung, wie wir sie jetzt aus der Piratenpartei kennen. Und da hatten wir eine durchaus kontroverse Diskussion zwischen einem Mitglied der Piratenpartei und einem Mitglied, einem CSU-Abgeordneten im Bundestag, also wo wir auch deutlich machen können, wie sich Themen, grundlegende Themen einerseits der Politikwissenschaft, also innerparteiliche Demokratie, die ja aber auch Themen der aktuellen Parteipolitik sind, wie sich die im Laufe der Zeit verändern durch die Digitalisierung der Gesellschaft, Digitalisierung der Politik. Auch das ist ein ganz wichtiges, neues Thema hier, auch für die Akademie für politische Bildung Tutzing, wo man andererseits dann aber, wie wir auch immer wieder reagieren, auf grundlegende Veränderungen, natürlich in der Parteiendemokratie, sprich zum Beispiel der größeren Bedeutung, die die Piraten jetzt in den letzten Monaten eingenommen haben.
Sie haben es gerade angesprochen, die Unterschiede, die man hat, wenn man Schwarz-Grün anschaut, beispielsweise zwischen Bayern und dem Bund. Haben Sie einen Schwerpunkt auf bayerische Landespolitik auch? Weil wir sind in Tutzing, in Bayern, in Oberbayern und das Kultusministerium sorgt ja auch zum Teil für ein Budget von Ihnen.
Wie gesagt, das Kultusministerium ist es nicht, das für unser Budget sorgt. Das ist der Steuerzahler. Das wird genehmigt durch den Bayerischen Landtag. Insofern sind wir jetzt nicht dem Kultusministerium verpflichtet, sondern natürlich durchaus dem Freistaat Bayern, vor allem aber eben dem bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wir nehmen selbstverständlich bayerische Themen in den Blick, das gehört dazu, das ist auch ganz wichtig, gerade auch, weil Bayern, der Freistaat Bayern, ja auch dann diverse Besonderheiten bietet, dadurch, dass wir hier eben eine bayerische Regierungspartei haben, die gleichzeitig aber auch Bundespartei ist. Das ist natürlich für uns ebenfalls ein Thema, das wir, mit dem wir uns auch gern beschäftigen, weil es eben nicht nur ein bayerisches Thema ist, sich mit der CSU zu beschäftigen, sondern wir natürlich damit ja auch immer wieder Bundespartei widerspiegeln. Also bayerische Politik macht einen Teil unserer Interessen aus, aber nur einen Teil. Wir haben viele. Insgesamt ist es natürlich immer die Bundespolitik, die ganz wichtig ist, weil wir viele, ein Großteil der Themen, die wir auf Bundesebene haben, natürlich auch auf Landesebene in den verschiedenen deutschen Ländern eine ganz große Rolle spielt. Sei es jetzt Koalitionsthemen, sei es aber auch Wirtschaftsthemen, sei es Sozialpolitik, sei es Bildungsfragen. Wir beschäftigen uns hier intensiv mit Parlamentarismusforschung, mit Föderalismusforschung. Wir beschäftigen uns aber auch ganz intensiv mit Fragen der internationalen Politik, mit Fragen der Zeitgeschichte. Wir hatten hier anlässlich immer wieder verschiedener, nicht nur Jahrestage, dass wir uns mit der deutschen Geschichte beschäftigen, mit der Geschichte zum Beispiel des Holocaust oder mit der Geschichte der deutsch-deutschen Beziehungen. Wir hatten vor wenigen Tagen eine Veranstaltung, wo es um die Jugendopposition in der DDR ging. Also wir haben weit mehr als einen bayerischen Fokus, aber Bayern gehört natürlich mit hinein.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind als Akademie, haben Sie auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Das heißt, Sie sind nicht nur Bildungshaus, sondern Sie forschen selber auch und publizieren dazu?
Ja, also wir verstehen uns als Einrichtung von Forschung und Lehre. Wir sind, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wissenschaftliche, sind frei in Forschung und Lehre. Das ist uns durch dieses Landesgesetz, durch das Landesgesetz zur Akademie auch eingeräumt. Das ist ein ganz wichtiges Privileg. Wir veröffentlichen hier sehr viel in der Akademie, einerseits einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre wissenschaftliche Arbeit dann eben auch für die Öffentlichkeit durch Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Verlagen zugänglich machen. Wir haben auch kürzere Analysen, die wir zum Beispiel auf unserer Homepage präsentieren, damit auch eine breitere Öffentlichkeit darauf gleich Zugriff hat. Wir haben relativ viele Buchveröffentlichungen. Wir veröffentlichen auch zum Teil dann größere Schriften, einerseits über das Haus, auch die Geschichte der Akademie für politische Bildung. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil auch hier ja Geschichte der politischen Bildung stattgefunden hat. Wir veröffentlichen häufig im Anschluss an wichtige Tage, an wichtige Fachtagungen, dann zum Beispiel Bände, in denen es dann Tagungsbände, in denen dann diese Ergebnisse und auch darüber hinausblickend dann eingehen in diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die aber so geschrieben sind, dass man jetzt also noch nicht promoviert sein muss unbedingt, um die nachvollziehen zu können. Da geht es zum Beispiel um Fragen der direkten Demokratie oder der Bürgerbeteiligung, auch hier wieder Parteiendemokratie. Wir haben Publikationen zu Sozialpolitik, also ganz unterschiedliche Bücher, die im Jahr mehrere aus dem Haus heraus publiziert werden.
Politische Bildung ist wichtig, politische Bildung ist auch für junge Menschen und für Menschen mit Migrationshintergrund besonders wichtig, sagen Sie. Aber wie erreichen Sie die Menschen, dass die tatsächlich sich in den Zug oder ins Auto setzen und hier nach Tutzing zu Ihnen kommen, um diese Bildung auch tatsächlich zu genießen?
Wir haben alle Bildungseinrichtungen haben dieses Problem, diese Herausforderung. Wie erreicht man diejenigen? Wie erreicht man es, diese Zugangshürde zu überwinden? Wir haben verschiedene Vorteile. Wir haben zum Beispiel den einen Vorteil, dass wir die jüngere Generation auch über die Multiplikatoren erreichen. Wir haben hier sehr viele Lehrkräfte, die in der Akademie sind. Wir werden noch stärker, als dies in der Vergangenheit der Fall war, auch in Zukunft hier Veranstaltungen anbieten, zunächst mal auch für Klassen oder auch für studentische Gruppen, indem wir dann zum Beispiel nicht nur politische Bildung jetzt vom Pult aus, vom Rednerpult her vermitteln, sondern wir wollen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten noch stärker teilhaben lassen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir hier stärker noch als je zuvor Politik-Simulationen anbieten, die wir hier selbst entwickeln. Wir arbeiten gerade, die wird jetzt im Sommer dann zum ersten Mal erprobt, an einer Politik-Simulation Europapolitik erleben, die hier ab Sommer stattfindet. Wird.
Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Politiksimulationen stellen Politik tatsächlich stattfindende Ereignisse, Prozesse, wie sie immer wieder stattfinden, und Politiksimulationen stellen diese Entscheidungsprozesse nach. Die Teilnehmer von solchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer solcher Politiksimulationen schlüpfen in die Rolle von Politikerinnen, von Beamten, schlüpfen in diese Rolle, übernehmen Rollen. Also das ist ein ganz anderer Zugang dann zu politischen Inhalten, als wir es jetzt zum Beispiel in einer normalen Tagung haben oder als wir es die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erleben, wo man ja meistens mit Referaten, mit Block, mit Frontalunterricht konfrontiert wird, allerhöchstens mal aufgelockert durch eine Arbeitsgruppe. Bei so einer Politiksimulation, da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Wir haben hier auch manchmal, dass wir Model United Nations stattfinden lassen. Aber was wir jetzt hier selbst neu erarbeiten, ist eben diese Politiksimulation, die wir nennen Europapolitik erleben. Das ist eine Politiksimulation zur Europäischen Union. Und es geht uns darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sind dann immer größere Gruppen, das spielt man jetzt also nicht mit 20 Leuten, sondern nehmen 50 bis 60 Schülerinnen und Schüler teil, die schlüpfen in die Rolle von realen Politikerinnen und Politikern der europäischen Institutionen. Das ist das eine. Und die haben im Grunde einen Auftrag. Die sollen einen bestimmten politischen Prozess nachspielen, Entscheidungsprozesse, ein Gesetzgebungsprozess und im Rahmen dieses Gesetzgebungsprozesses Entscheidungsprozesse nachempfinden. Da bekommt dann jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Teilnehmer bekommt eine feste Rolle zugewiesen, wer er sie in dieser Politiksimulation spielt. Dazu gehört, dass man normalerweise dann den Schülerinnen und Schülern den Auftrag gibt zur Vorbereitung auf die Politiksimulation, also noch bevor die anreist, bekommen die von uns ein Paket mit Informationen über die Lehrkräfte und sollen sich in dieses Rollenprofil hineindenken, hineinarbeiten, machen sich vertraut, wer bin ich, welches Land vertrete ich, welche Position habe ich in diesem Land, was ist mein politisches Ziel mit Blick auf diese Richtlinie, um die es da geht, bin ich dafür, bin ich dagegen und zwar aus welchen Gründen.
Ist dieses politische Ziel auch vorgegeben vom Rollenspiel oder erarbeitet sich das der oder die Teilnehmerin selber?
Also man ist natürlich nicht in der letzten Überlegung und in der letzten Konsequenz auf eine bestimmte Argumentation festgelegt, aber man ist auf sein Land festgelegt. Und wir spielen oder lassen die Schülerinnen und Schüler hier real bereits stattgefundene Prozesse nachspielen. Wir sagen jetzt nicht, das und das muss jetzt 1:1 hundertprozentig rauskommen, aber der Witz an solchen Simulationen ist, dass man lernen muss, sich rollenkonform zu verhalten. Also wenn ich jetzt ein Vertreter des Vereinigten Königreichs von England und Nordirland bin, dann kann ich jetzt nicht auf einmal eine völlig andere Position einnehmen. Ich darf nicht das so argumentieren, und das ist der wichtige Lernprozess, ich darf nicht so argumentieren, wie ich, Lisa Müller, mir das in einem Augenblick vorstelle, sondern ich muss mir überlegen, warum argumentiert der Vertreter des United Kingdom in der Situation genau so und warum muss der diese und jene Position gegenüber dieser Richtlinie, zum Beispiel aus dem Umweltbereich, warum argumentiert der so? Und das ist die Kunst, an solchen Simulationen nachzuvollziehen, dass man in einer bestimmten, kommend aus einem bestimmten Land, vertretend ein bestimmtes Ministerium dieses Landes, dass man gegenüber dem Kontrahenten oder dem Gegenspieler aus der Tschechischen Republik, aus Spanien, die und die Position einnimmt, weil man den und den Hintergrund hat. Man hat die Solarenergie in seinem Land oder man ist ein Befürworter von Kernkraft oder man ist ohnehin ein bisschen fremd und distanziert gegenüber jeglichen Wiederverwertungs- Recyclingsmaßnahmen. Also ich muss mich in dieses Profil hineindenken. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht Dialoge nachspielen, um das geht es nicht. Das Ziel ist, dass die Teilnehmer sich die inhaltliche Position erarbeiten und das dann mit ihren eigenen Worten vertreten und dann einerseits in einem größeren Forum, also wir haben hier in der Akademie für politische Bildung Tutzing die Möglichkeit, dass wir hier einerseits große Räume haben, ein großes Auditorium, wo man dann solche großen Sitzungen tatsächlich nachspielen kann. Da ziehen sich die Schülerinnen und Schüler auch extra so an, da kommt man also jetzt nicht mit kurzen Hosen und in Badeschlappen, sondern man zieht sich also zumindest einen Anzug an oder ein nettes Kleid, richtet sich ein bisschen her, so wie man auch davon ausgeht, dass das die entsprechenden Berufsgruppen tun. Das ist dann ganz interessant, dass allein diese unterschiedliche Kleidung häufig schon ein ganz anderes Auftreten dann der Teilnehmer zur Folge hat. Die reden dann auf einmal auch ganz anders, auch das ist immer ganz aufschlussreich. Und dann haben die in diesen großen Sitzungen, halten die kurze Vorträge, kurze Redestatements und gehen dann aber immer wieder hinaus aus den großen Sitzungen, treffen sich in informellen Gruppen und versuchen gegenseitig sich zu überzeugen, versuchen sich auf Formulierungsvorschläge festzulegen und werden dabei natürlich aber nicht allein gelassen. Also wir haben dann hier aus dem Haus heraus kompetente wissenschaftliche Mitarbeiter, die das inhaltlich betreuen, die auch schon das Material dazu erarbeitet haben, die dann auch schauen, dass sich die Leute in ihrer Rolle auch konform mit ihrem Auftrag, mit dem Land und der Person, die sie da repräsentieren sollen, verhalten, die dann auch mal inhaltlich beraten. Aber meistens müssen die sich gar nicht so sehr einmischen. Unsere Erfahrung ist die, dass das den Schülerinnen, den Schülern oder auch eben den studentischen Teilnehmern sehr gut gelingt, wenn man ihnen diese gewisse Zeit zur Einarbeitung lässt und dass die da insgesamt mit großer Freude dabei sind und etwas dabei oder verschiedene Sachen dabei lernen. Man lernt einerseits inhaltlich zu dem Thema, sei es jetzt ein Ökologie-Thema, was auch immer da jetzt im Einzelnen danach simuliert wird. Man lernt sich auskennen mit diesem Thema, aber noch viel wichtiger als das jeweilige Thema ist, dass man ein Verständnis entwickelt, wie passiert Europapolitik? Warum ist das so kompliziert? Warum kann dann nicht einer sagen, und ich will, dass es so geht? Und dann machen die anderen mit. Warum sind das so mühsame Aushandlungsprozesse? Warum muss man so Zugeständnisse machen, dass dann auch tatsächlich Mehrheitsentscheidungen fällen können, getroffen werden können? Warum muss man auf andere Länder, auf andere Staaten zugehen, auf deren Vertreter? Warum sind unterschiedliche Positionen in den einzelnen Mitgliedstaaten? Warum verhält sich eine britische Regierung anders als eine bundesdeutsche? Warum müssen die auf unterschiedliche Interessen auch in ihren Heimatstaaten Rücksicht nehmen? Um das geht es, dafür ein Verständnis zu entwickeln. Das braucht Zeit. Solche Simulationen, gerade diese Europapolitik-Simulation, machen wir jetzt nicht in einem halben Tag und auch nicht in einem ganzen Tag. Dafür setzen wir zumindest dann, wenn sie bei uns im Haus stattfindet, 2 bis 3 Tage an. Da findet dann auch ein Rahmenprogramm statt, wenn wir das hier bei uns im Haus machen. Da lassen wir dann auch tatsächlich mal einen wissenschaftlichen Vortrag stattfinden. Es wird ein Abendempfang, den wir dann im Grunde auch hier ein bisschen netter, vornehmer zelebrieren, dass also auch nach einem geglückten Entscheidungsprozess dann auch darauf dann ein Empfang stattfinden kann. Aber die Schülerinnen und Schüler bekommen auch zusätzlich Inhalte, dass sie eben zum Beispiel einen Vortrag von einem Fachwissenschaftler, der dann aber sich auch auf die Vorkenntnisse einstellt und auch auf diese Erfahrung in diesem Rollenspiel, wie die Europäische Union jetzt auch in der Praxis funktioniert und nicht nur im Lehrbuch, und das ist das ganz Wichtige. Unsere Erfahrung ist, dass das Spaß macht, dass man gleichzeitig nachempfinden kann auch, dass es manchmal auch ein bisschen frustrierend ist, dass manche Sachen ein bisschen länger dauern und dass man aber herausgeht und tatsächlich etwas nicht nur erlesen hat, sich erlesen hat oder etwas gehört hat, sondern dass man tatsächlich etwas erlebt und erfahren hat. Und dass das eine ganz, ganz langfristige Wirkung hat. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, auch an den Simulationen, die ich früher an der Universität der Bundeswehr betreut habe, dass wir tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, wenn man in diese Rollen hineinschlüpft, man lernt tatsächlich mit Leib und Seele und alles, was man mit Emotionen verbindet, mit dem eigenen Verhalten, das bleibt einem auch im Gedächtnis.
Haben Sie schon ein Thema, mit dem sich die Testschülerinnen und Testschüler beschäftigen werden?
Es wird in dem Bereich des Recyclings gehen, dass wir sich also mit einer Frage einer einzelnen Richtlinie aus dem Bereich der Ökologie, der Wiederverwertung von Ressourcen beschäftigt. Und bei der werden wir dann auch zunächst mal bleiben, weil wenn das einen relativ großen Arbeitsaufwand macht, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann im Wochenwechsel hier die Richtlinien ändern werden, weil das tatsächlich, wenn man das so gut vorbereitet, wie wir es für notwendig erhalten, dann zunächst mal so ein gewisses im Grundstock sich bildet, weil eben uns wichtiger ist, dass man tatsächlich mit den konkreten Informationen mit einer sehr guten Vorbereitung hineingeht.
Vielen Dank. Das war die Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Frau Professorin Dr. Ursula Münch. Mein Name ist Thomas Pfeiffer. Vielen Dank fürs Reinhören.